Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Wir, das sind auf der einen Seite Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, und am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Grüß dich, Nico.
Tag, Stefan.
So, wir haben festgestellt, wir haben wahnsinnig viel Material. Wir schaffen das alles gar nicht mehr, aber haben die heutige Folge für ein Glanzstück der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aufbewahrt zum Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie ahnen es, Sie wissen es schon, es geht um die Frage des Personenbezugs. Wir fangen aber mal ganz friedlich und verträglich an, indem wir in der Rubrik Querbeet zweimal auf die FAZ schauen und einmal nach Italien. In der FAZ hat geschrieben, und zwar am 1. Oktober, die Bundesbeauftragte mit zwei ihrer Hintersassen mit der schönen Überschrift »So denken die Deutschen über Datenschutz«. Luisa Specht-Riemenschneider hat löblicherweise Forsa mit einer Umfrage betraut zur Frage, was halten denn die Deutschen jetzt so aktuell vom Datenschutz? Und das Ergebnis ist, wenig überraschend, ein gespaltenes Bild. 22% der Deutschen sehen den Datenschutz in Deutschland gut aufgestellt und sagen, das ist prima, funktioniert auch gut für den Schutz unserer Daten und für den Schutz unserer Privatsphäre. 35% haben eher Mixed Feelings, sagen, naja, bei dem Datenschutz Fluch und Segen kommen da zusammen. Manches klappt nicht und auch die Aufsicht könnte erfolgreicher sein. 37%, also immerhin die Mehrheit, ist kritisch, sagt, das mit dem Datenschutz ist doch recht bürokratisch ausgefallen und unterm Strich bleibt eigentlich eine bloße Illusion, weil der Datenschutz letztlich gar nicht stattfindet. Diese interessanten Auffassungen ergänzt die Bundesbeauftragte durch einzelne Positionen oder auch Erklärungsansätze. Zum Beispiel sagt sie, dass die Einwilligung tatsächlich nicht mehr funktioniert, mangels Alternativen bei insbesondere den großen Datenverarbeitern und Social-Media-Angeboten gäbe es keine Freiwilligkeit. Das mit der Einwilligung sei auch eine Überforderung der Betroffenen. Letztlich müsste der Gesetzgeber häufiger regeln. Manches, was geregelt sei, sei überbordend, zum Beispiel die Informationspflichten. Auch das würde letztlich aber den Betroffenen schaden, weil sie mit Informationen zugeworfen würden, die sie gar nicht mehr verarbeiten könnten. Und im Ergebnis ist die Bundesbeauftragte also durchaus kritisch, was die Idee der informationellen Selbstbestimmung und ihre Umsetzung angeht. Sie sagt nämlich, so wie der Datenschutz im Moment läuft, überfordert er unsere Selbstbestimmung und ermüdet auch. Und dann muss der Gesetzgeber ran. Sie fordert, dass es sowas gibt wie Blacklists oder Whitelists, wo also der Gesetzgeber eindeutig sagt, was nicht geht, zum Beispiel das Tracking Minderjähriger, und was immer geht oder einfacher geht, zum Beispiel das Training von KI oder die Nutzung von KI im Gesundheitsbereich. Sie plädiert für eine stärkere Ausprägung des risikobasierten Ansatzes und bringt ein zivilistisches Argument in den Datenschutz rein, indem sie sagt, wir brauchten eigentlich sowas wie eine AGB-Kontrolle. Nico, irgendwas dabei, was dich überrascht oder hast du das schon immer gewusst?
Naja, die Position von Specht-Riemenschneider, auch insbesondere die Brücken zum Vertragsrecht, die sind ja ihr Markenzeichen. Ist das jetzt nicht überraschend? Und ja, die Befragung ist natürlich schon beeindruckend, aber sie ist auch nicht überraschend, weil wir alle wissen, dass, wie begegnet Otto oder Ottilie, Normalverbraucherin, der Datenschutz im Alltag durch die Einwilligungsfenster, die Pop-ups beim Nutzen des Internets, unendlich lange Datenschutzbestimmungen überall, die kein Mensch liest. Und dass das jetzt nicht gerade den Eindruck vermittelt, dass das alles Sinn und Verstand hat, das überrascht einen ja nicht. Und dass der Eindruck aufkommt, das sei bürokratisch, was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem, wenn man sagt, der Eindruck ist bürokratisch? Es verbirgt sich dahinter der Eindruck, dass es sich um eine Expertenmaterie dort handelt, die eigentlich nur von den Insidern auch tatsächlich verstanden wird und praktiziert wird. Und da ist natürlich einiges da dran. Und wir haben ja hier auch häufig immer und immer mal wieder über die Einwilligung gesprochen und über die, das, was auch Luisa Specht und euch schon lange als Einwilligungsfetisch bezeichnen, so dieses meine Daten gehören mir und diese naive, sehr bürgerliche Vorstellung, dass der Kern des Datenschutzes derjenige ist, dass ich als Bürgerin immer gefragt werde, wenn meine Daten irgendwo hinwandern. Das ist Datenschutz für Naive oder für, ich habe boshaft mal gesagt, das ist Datenschutz für Prenzlauer Berg. Also für eine gewisse Klientel, ja, ist das gedacht, oder wenn man das solche Begriffe verwendet, dann hat man wohl eine gewisse, sagen wir mal, Menschen, die man als privilegiert bezeichnen könnte, dort vor allen Dingen im Sinn. Und dann ist natürlich der Datenschutz, der auf die Einwilligung setzt, und die Richtung haben wir jetzt eindeutig in den letzten Jahren wieder, vor allen Dingen, weil es uns der EuGH so beschert hat, dann ist das natürlich fauler Datenschutz, ja, weil er vermeidet eigentlich es, jetzt dort Regeln aufzustellen, die jetzt tatsächlich dann auch mal ein Stoppschild, ein Verbotsschild sind. Da hat Luisa Bett-Riemschneider völlig recht damit, dass sie sagt, warum eigentlich nicht Blacklists? Warum soll es eigentlich sein, dass man gewisse Formen der Datenverarbeitung, also sie kommt dann mit dem Beispiel Tracking Minderjähriger, jetzt machen wir das mal, wir kommen hier gleich noch auf den Kita-Fall, nicht? Also das Tracking von irgendwie Dreijährigen im Netz, ja, wenn es sowas geben sollte. Warum soll das eigentlich jetzt, also das ist etwas, was man als jetzt sehr invasiv bezeichnet und was die meisten von uns nicht gut finden. Und warum soll denn jetzt das dadurch wiederum legitimiert werden, dass man sagt, also ja, wer eigentlich, der Minderjährige, vertreten durch seine Eltern, stimmt dem zu? Also warum? Ja, warum sagt man nicht einfach, es gibt einfach bestimmte Formen des invasiven Datensammelns, die sind schlicht verboten. Punkt. Ja, und umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass es Bereiche gibt, wo dieses Pauschalverbot, was wir in Artikel 6 haben, keinen Sinn macht. Ja, wo man sagt, also das sind hier Beispiel, was ja man immer wieder hat, Kommunikation innerhalb eines Vereins. Ja, warum macht man das so kompliziert, dass man die Vereinsmitglieder nicht miteinander kommunizieren lässt, sondern da auch immer Einwilligungen verlangt, dass eine Adresse weitergegeben werden darf. Komplizierte Geschichten, die ich aus Schulen immer höre, wo die Eltern dann auch immer in alles Mögliche einwilligen müssen. Also solche Formen der, sagen wir mal, doch eigentlich auch wünschenswerten Kommunikation, die gehören dann wohl eher auf eine Whitelist. Und da ist es auch eigentlich nicht nachvollziehen, dass man da immer bei dem komplizierten Zusammenspiel von Einwilligung reicht ja als solche nicht, sondern dann müssen ja noch der ganze Kladderadatsch der Informationen, der Datenschutzinformationen dahinter, die uns Anwälte und Berater gut nähren, aber eigentlich auch dann, weil sie nicht gelesen werden, in ihrer Sinnhaftigkeit doch in Frage stehen. Insofern habe ich große Sympathie für das, was Luisa Specht-Riemenschneider sagt. Und das macht doch mal wieder Spaß zu sehen, dass sie über all dem, was ihre Verpflichtungen in dem Amt sind, die sie hat, nicht ganz vergisst, ihre Wurzeln als Hochschullehrerin, weil das ist ja jetzt nicht wirklich mehr so wie im Kern ihres Amtes angelegt, dass sie sich über die Akzeptanz von Datenschutz vielleicht noch Gedanken macht, aber dass sie sich auch noch weiter dann erinnert an Vorschläge, die sie ja auch vor ihrer Zeit als in Bonn bereits, also vor ihrer Zeit als BFDI bereits entwickelt hatte, was jetzt eine Reform des Datenschutzes angeht.
Das wird sehr spannend zu beobachten sein. Wir haben ja schon Ansätze in den Digitalrechtsakten der Europäischen Union, die auf so ein eher auf Vertragsmodelle abzielen oder sozusagen ein AGB. Rechtsschutz, der da vorgelagert stattfindet, nicht im Data Act. Da sollen dann ja tatsächlich, da sind Vorgaben gemacht für Vertragsinhalt und ähnliches. Und da lernen wir gerade, Data Act ist ja seit dem 12.09. in voller Schönheit wirksam geworden. Da sehen wir, dass das auch knifflig sein kann, gerade bei der Umsetzung. Und ich gebe gerne zu, dass ich den Datenschutz immer öffentlich-rechtlich gedacht habe. Insofern umso wichtiger, dass wir eine Bundesbeauftragte haben, die auch auf der zivilistischen Klaviatur spielen kann. Wir marschieren weiter und blicken in Richtung Süden nach Italien. Dort hat es nämlich ein interessantes Bußgeld gegeben der italienischen Aufsichtsbehörde der Garante im Juli 2025, erst jetzt bekannt geworden, ein Bußgeld für eine Kindertagesstätte und zwar in erheblicher Höhe. 10.000 Euro sollen da gezahlt werden müssen. Worum geht's? In der Kita wurden Fotos angefertigt von den Kinderchen in unterschiedlichen Konstellationen. Es wurden übrigens auch Videoaufnahmen gefertigt, Überwachungsaufnahmen gemacht, die anschließend genutzt wurden. Die Fotos wurden auf die Webseite gestellt, zum Teil für jedermann öffentlich zugänglich. Man hatte durchaus an eine Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung der Aufnahmen der Kinder gedacht und hatte einen entsprechenden Text in die eigenen Datenschutzbestimmungen aufgenommen, die dann von den Eltern bei der Anmeldung der Kinder abgesegnet werden mussten. Da hieß es dann also, dass die Eltern wissen, dass diese Aufnahmen gemacht werden und dass sie auch ins Netz gestellt werden zu unterschiedlichen Gründen, unter anderem aus Gründen der Sicherheit, aber auch aus Werbegründen. Und in den Datenschutzbestimmungen heißt es dann sehr schön, dass die Verweigerung der Bereitstellung der Daten es der Kindertagesstätte unmöglich mache, der Anfrage zur Erbringung der Dienstleistung nachzukommen. Also friss oder stirb, liebe Eltern, unterschreibt hier, sonst betreuen wir eure Kinderchen nicht. Da sagte die italienische Aufsichtsbehörde nachvollziehbarerweise aus meiner Sicht, das war nicht freiwillig. Das könnt ihr so vergessen. Und das, was dort gemacht wurde, zum Teil war schon weitgehend. Also da wurden unter anderem Bilder gezeigt von Kindern, die im Toilettenbereich sich bewegen. Da wurden auch Videoaufnahmen gemacht. Zum Teil wurde das Windelwechseln fotografisch begleitet. Also das war schon ziemlich heftig. Die Garante stellte fest, Verstöße gegen Artikel 6, mangelnde Rechtsgrundlage und auch im Rahmen der Informationspflicht nach Artikel 13 wurde Kritik ausgeübt und es fehlte eine Datenschutzfolgenabschätzung nach 35. Deswegen unterm Strich ja ein saftiges Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro plus die Untersagung, diese Praxis weiterzuführen plus Löschung der angefertigten Daten. Also ein Rundumpaket der italienischen Aufsichtsbehörde. Finde ich nachvollziehbar.
Wenn es so war, ist nachvollziehbar. Ja, klar, das ist so, ja. Habe ich auch keine Mühe mit. Du hast deine Mühe, wie du in der FAZ geschrieben hast, mit den ja hier in sehr häufiger Zahl besprochenen Entscheidungen der Zivilgerichte oder eigentlich weniger in den Entscheidungen der Zivilgerichte, aber den Klagewellen, wie es so schön dann im Titel deines heutigen, wir nehmen heute am 9. Oktober, 8. Oktober, ja, bin ausnahmsweise mal meiner Zeit voraus, am 8. Oktober 2025 auf. Und heute ist erschienen in der FAZ ein Beitrag von dir im Wirtschaftsteil, Recht, Steuern oder wie das da heißt. Und dort schreibst du etwas über die DSGVO-Klagewellen, die es ja immer noch gibt.
Ja, die Themen haben wir ja wirklich ausführlich hier im Podcast auch schon angesprochen. Die Beispiele stammen auch von hier, haben wir auch schon uns alle angeschaut. Ich versuche es einzuordnen, dass die Datenschutzgrundverordnung eben nicht nur auf die Aufsichtsbehörden setzt bei der Durchsetzung des Datenschutzrechts und bei der Erlangung eines möglichst hohen Datenschutzniveaus. Schöne Grüße an Erwägungsgrund 10. Sondern dass über den 82 tatsächlich hier nochmal Möglichkeiten eröffnet wurden, auch sozusagen auf eigene Faust sein Recht durchzusetzen. Wenn man sich das dann anschaut und ich hatte die Möglichkeit, mir Zahlen anzuschauen, die mir Meta in einem bestimmten Verfahren zur Verfügung gestellt hat. Da ging es um Verfahren gegen seine Business Tools und da geht es also um Tausende von Verfahren, die da stattgefunden haben. Die Zahlen sind schon erstaunlich. 70% der erstinstanzlichen Urteile, mehr als 1500 von circa 2200, wurden vollständig zugunsten von Meta entschieden. In nur 11 Fällen von fast 2200 erhielt der Kläger überhaupt den vollen geforderten Schadensersatz. In 77% der Fälle gab es gar keine Entschädigung nach 82, in 80% der Fälle maximal 100, in 97% der Fälle maximal 500 Euro. Das ist also so auf der Linie, die wir auch beobachtet haben im Laufe der letzten ein, zwei Jahre. 300 Euro kann man vielleicht kriegen, manchmal 500, aber es bleibt die Ausnahme. 0,5% der Urteile in 11 Fällen wurde mehr zugesprochen. Da die Sachen sind aber alle noch nicht rechtskräftig. Das heißt, da wehrt sich Meta noch. Eine dieser aus meiner Sicht Ausreißerentscheidungen kam vom Landgericht Leipzig vom 4. Juli 25, wo 5.000 Euro Entschädigung zugesprochen wurden wegen massiver Datenschutzverstöße durch dieses Business Tool von Meta, die vom Gericht gesehen wurden. Und das wurde natürlich sofort auch medial aufgegriffen und mit Signalwirkung für weitere Klagen versehen. Wenn man sich die Entscheidung vom Landgericht anschaut, was wir ja gemacht haben, wird klar, das ist keine Entscheidung, die Vorbildwirkung haben kann. Sie weicht von der Linie des BGH ab, sie weicht von der Linie des EuGH ab. Das Landgericht verlangt gar keinen Nachweis eines individuellen Schadens. Das widerspricht der Systematik des 82. Und es knüpft den Tenor gar nicht am Schaden des Betroffenen an, sondern am hohen Wert der personenbezogenen Daten für die Big-Tech-Unternehmen. Das ist auch eigenwillig, sage ich mal. Und aus meiner Sicht jedenfalls damit nicht zu vereinbaren. Unterm Strich also in der Draufsicht dessen, was wir ja auch die vergangenen zwei Jahre gemacht haben, glaube ich, sagen zu können, Nico, und das sage ich hier in dem FAZ-Artikel, also da wird hoher Aufwand auch bei den Gerichten getrieben, aber es kommt doch erstaunlich wenig bei raus.
Und das ist also, ich meine, Meta muss einem nicht sympathisch sein, ist mir persönlich nicht sehr sympathisch. Und die müssen einem nicht leid tun, dass sie so viel verklagt werden, nutzlos verklagt werden. Sie können das schon ab und schönen Gruß an Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen, die sich dann in diesen Fällen auf Seite von Meta betätigen. Das, ja, uns Prozessanwälte nähert sowas dann halt auch redlich. Wer die eigentlich Gelackmeierten sind, sind die Kläger und deren Rechtsschutzversicherung. Es ist nach meinem Kenntnisstand immer noch so, dass die Rechtsschutzversicherungen diese Verfahren üblicherweise die Verfahrenskosten tragen, beziehungsweise nach den Versicherungskonditionen wohl auch tragen müssen. Da bin ich kein Experte, das ist nur Hörensagen, was ich jetzt hier wiedergebe. Das heißt, da entstehen Kosten, auf denen dann die Versicherungen sitzen bleiben. Das sind jetzt auch sicherlich Unternehmen, wo die jetzt nicht notleidend werden, dadurch, dass sie so viele Prozesse finanzieren, die verloren gehen. Aber was natürlich da diese von mir nicht sehr geschätzten Kollegen, die dann immer gleich mit der Pressemitteilung kommen, wenn es irgendwo eine Datenpanne gibt und dann dort mit Versprechungen, die einfach unseriös sind, dass man da so und so viel 100.000 Euro Schadensersatz jetzt geltend machen kann, dann auf die Leute zugehen. Und dann kommt dort auch wieder die eben schon genannte Ottilie Normalverbraucherin und ihr wird versprochen, da kannst du irgendwie ein paar tausend Euro Schadensersatz geltend machen, weil etwa das Landgericht Leipzig neulich entschieden hat in einem bahnbrechenden und so weiter und so fort. Also in diese Richtung geht ja diese Werbung, der ich jedenfalls auf Schritt und Tritt immer wieder begegne. Und dann wird so ein Prozess geführt und dann kommen da am Ende, wenn überhaupt was rauskommt, kommen da am Ende vielleicht 100 Euro raus. Das ist dann in dem Bereich, wo die Gerichte dann typischerweise sagen, die Klägerin trägt die vollen Kosten des Verfahrens, weil das, was gewonnen ist, außer Verhältnis steht zu dem, was verloren gegangen ist. Also außer Spesen am Ende nichts gewesen. Wer profitiert von dem Ganzen? Die beteiligte Anwältinnen und Anwälte letztlich und sonst niemand. Und ein Datenschutz, der eigentlich nur uns Juristen in irgendeiner Form jetzt in diesem Bereich sicherlich keine enormen, aber doch immerhin Gelder in die Tasche spült, das ist ein Datenschutz, der irgendwie, dessen Sinnhaftigkeit dann wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass es zu solchen Werten kommt, wie in der Umfrage, die die BFDI da mit Forsa gemacht hat. Also das ist schlecht für das Image des Datenschutzes, dass diese Verfahren dort in der Masse geführt werden. Und das schreibst du ja auch.
So ist es. Wie gut die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 4. September 2025 für den Datenschutz ist, darüber, Lico, werden wir möglicherweise unterschiedlicher Auffassung sein. Es ist die lang erwartete und ja doch schon aus meiner Sicht jedenfalls hoch interessante und teilweise erstaunliche Entscheidung in der Rechtssache C413 aus 23. In der Sache ging es darum, dass eine Bank abgewickelt wurde, die war offensichtlich pleite gegangen und es gab einen sogenannten Abwicklungsausschuss, Single Resolution Board, haben wir gelernt, heißt das SRB, so heißt auch die Entscheidung des EuGH. Dieser Abwicklungsausschuss sollte darüber entscheiden, ob die ehemaligen Anteilseigner jetzt eine Entschädigung kriegen von der pleite gegangenen Bank oder nicht. Und sie hatten dazu, dieser Ausschuss SRB hatte dazu Dienstleister eingesetzt, um das zu prüfen, die Ansprüche zu prüfen. Und zwar eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sollte es bewerten, wer was kriegen soll. Und dazu wurden Anteilseignerlisten an den Wirtschaftsprüfer gegeben. Und zwar nicht in Klarform, sondern als pseudonymisierte Daten. Und zwar in Form eines Pseudonyms, das die Wirtschaftsprüfer also nicht auflösen konnten. Gegen dieses Verfahren des Abwicklungsausschusses SRB wendeten sich einige Anteilseigner zum Europäischen Datenschutzbeauftragten. Warum das zu ihm geht und wie die sozusagen die europarechtlichen Rechtsgrundlagen aussehen, lassen wir mal außen vor. Wir sagen einfach nur, die Vorschriften, die dort zur Anwendung kamen, entsprechen 1:1 bei den Punkten, die uns interessieren, den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine Parallelvorschrift. Und der Europäische Datenschutzbeauftragte hat auch tatsächlich nach seiner Prüfung festgestellt, dass der Abwicklungsausschuss das so hätte nicht machen dürfen. Er hätte insbesondere nach Artikel vergleichsweise 13 Datenschutzgrundverordnung, die Anteilseigner vorab informieren müssen über das, was er davor hat, dass er insbesondere einen Dienstleister, die Wirtschaftsprüfer, einsetzt. Und der Europäische Datenschutzausschuss sah also die Wirtschaftsprüfer als Empfänger von personenbezogenen Daten an, Klammer auf pseudonymisierte Daten, sind ja nach Artikel 4 Nummer 5 personenbezogene Daten. Und hat einen Verstoß gegen die Informationspflichten festgestellt. Dagegen dann die Klage zum Europäischen Gericht, erster Instanz. Und das sagte, nee, hättest du nicht so machen dürfen, lieber europäischer Datenschutzbeauftragte, deine Entscheidung gegenüber SRB ist nichtig. Das Ganze kam jetzt zum EuGH und der sagte, Interessantes. Er nahm nämlich zu der sehr alten Fragestellung, auf die bezog er sich, ob denn eigentlich pseudonymisierte Daten in jedem Fall und für jede Person als personenbezogene Daten zu betrachten sind. Und er entschied sich für den sogenannten relativen Personenbezug, dass also ein Datum nicht sozusagen an und für sich personenbezogen oder nicht personenbezogen ist, sondern dass es darauf ankommt, wer es in der Hand hat und welche Möglichkeiten er hat, einen Personenbezug herzustellen. Der sogenannte relative Personenbezug ist aus Sicht des EuGH auch schon immer richtig gewesen. Er schreibt, aus den Bestimmungen dieser Verordnung ergibt sich, dass die Pseudonymisierung je nach Umständen des Falles andere Personen als den Verantwortlichen tatsächlich daran hindern kann, die betroffene Person zu identifizieren, sodass sie für sie nicht oder nicht mehr identifizierbar ist. Das ist eine interessante Feststellung, die überraschenderweise vom Europäischen Gerichtshof mit einer gegenläufigen, aus meiner Sicht oder zunächst mal, gegenläufigen Entscheidung verbunden wird, nämlich, dass obwohl es sich bei den Wirtschaftsprüfern nicht mehr um personenbezogene Daten gehandelt hätte, die SRB, der Abwicklungsausschuss, allerdings seine Informationspflicht nach Artikel 13 gegenüber den Anteilseignern als Betroffenen verletzt hätte. Begründet wird das vom EuGH damit, dass diese Verpflichtung, diese Informationspflicht, ja, SRB schon vor der Übermittlung der Stellungnahmen an den Wirtschaftsprüfer obliegen hätten und dass es da keine Rolle spielte, ob Daten aus Sicht des Dienstleisters jetzt personenbezogen waren oder nicht. Also hebt der EuGH die Entscheidung des EuG auf und verweist dorthin zurück und sagt, das müsst ihr euch bitteschön nochmal anschauen. Nico, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube und ich sage, das ist eine Entscheidung, die wird zu großen Problemen führen. Der relative Personenbezug macht die ganze Sache Datenschutz wesentlich schwerer zu durchschauen. Da muss jetzt in jeder Relation festgestellt werden, ist ein Datum für diesen oder jenen Empfänger personenbezogen, das wirft Fragen auf in Sachen Auftragsverarbeitung, das wirft Fragen auf in Sachen Geltung der Datenschutzgrundverordnung, die ich lieber nicht aufgemacht hätte. Aber Nico, ich glaube, der EuGH hat aus deiner Sicht genau die richtige Entscheidung getroffen.
Das würde ich so nicht sagen, nein, würde ich so nicht sagen. Der EuGH hat eine, wie ich finde, vertretbare Entscheidung getroffen. Ja, das würde ich, so würde ich es sagen. Das, was du als unbefriedigend zum Ausdruck bringst, das sind Schwachstellen der DSGVO. Denn ich habe gerade noch einmal aufgeschlagen, Internetrecht, mein Buch, vierte Auflage 2010, also lange vor der DSGVO. Ja, die Auslegung des Begriffs der Bestimmbarkeit gemäß § 3 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz ist streitig. Vielfach wird für eine relative Betrachtungsweise plädiert und dann andere für eine abstrakte Betrachtungsweise. Das war streitig nach dem guten alten Bundesdatenschutzgesetz und der zugrunde liegenden Datenschutzrichtlinie. Jetzt kommt die DSGVO. Und die DSGVO als ein neues Gesetzeswerk hätte diesen Streit ja klären können. Ja, hätte sie, nicht? Hat sie aber nicht, weil sie zwar an einigen Stellen sehr deutlich, ich sag mal, links geblinkt hat, nämlich Richtung abstraktem Begriff des Personenbezugs, aber dann eben an einer Stelle auch wieder nicht, nämlich im Erwägungsgrund 26 Satz 3, wo es dann heißt, und darauf stützt sich dann ja auch der EuGH jetzt, wo es dann heißt, um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von ihm verantwortlich oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person zu identifizieren. Das ist exakt die Formulierung, die alle immer gehabt hatten zum relativen Personenbezug. Also sprich, die DSGVO hat gleichzeitig links und rechts geblinkt, was abstrakt und relativ angeht. Wahrscheinlich blinkt sie mehr. Das ist durchaus so, dass dazu habe ich nochmal meine alten Bücher befragt, das Werk zur DSGVO, was ich 2016, also als das noch druckfrisch war, geschrieben habe, naja, also es bleibt leider unentschieden, aber wahrscheinlich, also die Aufsichtsbehörden werden es mit Sicherheit im Sinne des absoluten Begriffs interpretieren, weil es spricht mehr für den absoluten, wenn man das mal so in der Summe nimmt. Aber also Kardinalfehler in der DSGVO ist, dieses nicht eindeutig geklärt zu haben. Ja, und dieses nicht eindeutig geklärt zu haben, obwohl man schon das Breyer-Urteil hatte, das kommt ja von 2014 und war ja bisher so ein bisschen das wegweisende Urteil. Und das Breyer-Urteil ist ja auch ganz problematisch gewesen. Weil das Breyer-Urteil hat dann auch nachher jeder so verstanden, wie er es immer schon gemeint hat. Das Breyer-Urteil, das einerseits auch den relativen Begriff nimmt und darauf stellt, ob das Bundesjustizministerium, das ja verklagt war, das deutsche Bundesjustizministerium, das ja verklagt war, ob es die Möglichkeit hatte, IP-Adressen, die dort, also von Besuchern irgendwie dort ankamen, ob es über die IP-Adressen die Personen identifizieren konnten, die Seiten besucht haben. Das war so im Kern das, um was es ging. Und das ist erstmal, also sie haben es aus Sicht des BMJ, also sprich relativ im Ansatz betrachtet, haben dann aber gesagt, aber das BMJ hätte ja jederzeit zur Staatsanwaltschaft gehen können und bei der Deutschen Telekom herausfinden können, zu wem diese IP-Adresse gehört. Was jetzt natürlich dann auch ein bisschen lebensfremd ist, ja, also als ob das irgendwie so ein aus dem Ärmel geschüttelter Akt ist. Also sprich, sie haben es eigentlich mit, das Problem des Breyer-Urteils ist, dass es mit einem relativen Ansatz operiert, aber dann eigentlich bei der Anwendung dieses relativen Ansatzes auf den konkreten Fall in eine schon wieder fast absolute Betrachtungsweise abschwenkt. Deswegen hat das Breyer-Urteil das auch nie so richtig klären können, diese Frage von relativ und absolut. Und die DSGVO hat es dann auch nicht geklärt. Ja. Und der zweite Kardinalfehler der DSGVO, das haben wir damals auch wirklich, das ist kein Versehen gewesen, sondern das ist einfach da haben sie einfach damals die Beteiligten auf die Kritik nicht gehört, die es daran massiv gegeben hat. Das ist das Ding mit der Pseudonymisierung. Denn auch da konnte sich die DSGVO nicht entscheiden. oder die Mütter und Väter der DSGVO nicht entscheiden. Einerseits haben sie gesagt, ja, Pseudonymisierung ist ja gut, nicht? Also Artikel 33 als eine, 32 als eine dort hervorgehobene Maßnahme der Datensicherheit. Pseudonymisierung ist gut, weil nicht, wenn die Daten pseudonymisiert sind, dann ist das doch schon mal ein guter Schutz gegen Missbrauch etc. Andererseits, ich erinnere mich an ein berühmtes Zitat von Vivian Redding, die gesagt hat, ja, aber man muss aufpassen, dass die Pseudonymisierung, dass die nicht zum trojanischen Pferd zur Aushöhlung des Datenschutzes werde. Also man hatte die Sorge, dass wenn man allzu sehr dort jetzt auch auf Pseudonymisierung wert legt und zur Pseudonymisierung ermutigt, dass dann nachher alles pseudonymisiert wird und damit der Datenschutz aus den Angeln gehoben wird und damit man raus ist. Deswegen hat man dann Wert darauf gelegt, wieder in dieser unsäglichen Vorschrift zu schreiben, dass die pseudonymisierte Daten auch wieder und dass man mit der Pseudonymisierung nicht aus dem Datenschutzrecht heraus ist. Und in dieser Zwickmühle befindet sich ja genau jetzt dieses Urteil auch nicht.
Wobei der EuGH ja wirklich munter sozusagen jetzt versucht, Linien aufzumachen und zu sagen, haben wir eigentlich schon immer gesagt und lest nochmal nach bei Breyer. Und es war zu erwarten sozusagen, dass wir uns für den relativen Personenbezug entscheiden. Ich glaube, die Gräben gehen da wirklich tief. Ich erinnere mich noch dran an einen Aufsatz, den ich 2015 zusammen mit einem befreundeten Rechtsanwalt, Jens Eckert, geschrieben habe, wo wir uns auch intensiv damit auseinandergesetzt haben, im Ergebnis schon gesehen haben, dass der absolute Personenbezug doch einiges für sich hat. Nico, zu dem Ergebnis kamst du ja in deinem Werk von 2016 auch. Aber schon die Lesart des 26, Erwägungsgrund 26 Satz 3 zeigt, wo da die Meinungen auseinandergehen. Ich habe immer so verstanden, dass die Formulierung, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person genutzt werden, dass diese Formulierung gerade darauf hinweist, dass die Frage des Personenbezugs am Datum hängt und nicht an demjenigen, der auf das Datum schaut. Also daraus habe ich den absoluten Personenbezug rausgelesen. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Die DSGVO hat es nicht eindeutig entschieden. Der EuGH hat es jetzt gemacht. Und das hat Folgen aus meiner Sicht. Nämlich jetzt eine Frage geklärt, 20 andere mit einem Schlag offen, stellen sich jede Menge Folgefragen. Was bedeutet das denn jetzt? Was bedeutet das denn für den konkreten vorliegenden Fall? Wenn also das Board SRB für die Daten der Anteilseigner ja offensichtlich personenbezogene Daten sind, die Daten pseudonymisiert an den Wirtschaftsprüfer leitet und die Daten für den Wirtschaftsprüfer nicht auflösbar sind, er also die da mit den Hilfe der Daten niemanden identifizieren kann. Ja, ist das dann überhaupt Auftragsverarbeitung nach 28, mit der wir es zu tun haben? Nämlich, die sind jedenfalls Empfänger, die Wirtschaftsprüfer. Aber sie verarbeiten keine personenbezogenen Daten nach Artikel 4 Nummer 2. Nämlich für sie sind sie nicht personenbezogen. Dann stellen sie sofort weitere Fragen. Wenn das so ist, und das ist gar keine Auftragsverarbeitung, jedenfalls nicht aus Sicht der Empfänger, darf der Verantwortliche dann überhaupt die Daten an die Wirtschaftsprüfer übermitteln? Braucht er dafür nicht eine Grundlage nach Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung? Welche Pflichten haben dann eigentlich die Wirtschaftsprüfer als Auftragnehmer? Artikel 28 1 gilt nicht für sie. Die TOMs nach 32 gelten auch nicht für sie, nämlich sie verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Und das ist auch tatsächlich sozusagen so gewollt. Der Generalanwalt Spielmann hat in seinen Schlussanträgen zu dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ausdrücklich diese Folgerung gezogen. Er hat gesagt, es erscheint mir unverhältnismäßig, eine Einrichtung, die betroffene Person vernünftigerweise nicht identifizieren könnte, Pflichten aufzuerlegen, Pflichten, die diese Einrichtung hypothetisch betrachtet überhaupt nicht einhalten könnte oder die sie dazu zwingen würden, sie zu versuchen, die betroffene Person zu identifizieren. Das wollen wir doch gar nicht. Also, dann haben wir es gar nicht mehr mit Auftragsverarbeitung zu tun. Oder doch? Schon allein der Umstand, dass wir uns diese Frage jetzt stellen müssen in einem Standardfall, also jedenfalls einem gar nicht so seltenen Fall, in dem der Verantwortliche nur pseudonymisierte Daten an den Dienstleister herausrückt, da sind wir wieder wirklich in einem Feld, wo jetzt sehr viel dafür und dagegen argumentiert wird. Das bringt eine Menge Unsicherheit, zusätzlicher Unsicherheit in diese Fragestellung rein.
Naja, man wird immer sicherheitshalber, und das ist ja bei den Auftragsverarbeitungen sowieso, da wird ja gerne mit Gürtel- und Hosenträger gearbeitet, dann macht man eben sicherheitshalber die Auftragsverarbeitungssachen, die man eh in der Schublade hat. Also insofern, aber das ist ein Schwachstellen natürlich der DSGVO. Das sind politische Kompromisse, die zu diesen Schwachstellen geführt haben, dass die einen gesagt haben, vernünftigerweise gesagt haben, Pseudonymisierung ist nun wirklich ein bewährtes und ja übrigens auch uraltes Mittel des Datenschutzes, nicht? Also ich habe immer das Beispiel der alten Filmdiva, die als Tina Müller im Hotel eingecheckt hat, nicht? Und nicht mit ihrem richtigen Namen, weil sie diskret bleiben wollte. Das ist ja ein ganz altes Mittel der Privatheit, das Pseudonyme. Und man hat sich nicht entscheiden können, nicht? Man hat sich nicht entscheiden können, ob man jetzt Pseudonymisierung dann tatsächlich auch fördern wollte und Anreize schaffen wollte für Pseudonymisierung. Oder ob man die als, oder ob man so sah wie Vivian Redding, trojanisches Pferd, dem Braten nicht trauen wollte. Und dann hat man es irgendwo in der Mitte gemacht und das kommt dann halt dabei letztlich heraus. Und natürlich ist es so, dass das auch alles immer ineinander greifen sollte, wenn wir eine perfekte DSGVO hätten, müsste das alles ineinander greifen. Dann müsste, weil natürlich je weiter man den Begriff des Personenbezugs fasst und wenn man sagt, also alles, was irgendwie irgendjemand als personenbezogen begreifen könnte oder identifizieren könnte, irgendjemand, also der absolute Begriff, der erweitert natürlich den Anwendungsbereich der DSGVO, ja, so dass ich dann natürlich wieder an anderen Stellen dass sich dann an mehr Stellen die Frage stellt, also müssen wir da nicht ein bisschen wieder reduzieren, was jetzt die Pflichten angeht, die also daraus resultieren, sodass, ja, aber von einer solchen Harmonie ist man weit entfernt. Ich würde auch, ja, vielleicht dauert es jetzt nochmal wieder 11 Jahre, das ist ja, ich meine, es hat ein paar Entscheidungen gegeben zum Personenbezug zwischenzeitlich, wir haben ja auch einige besprochen, aber so richtig sozusagen so Hammerentscheidungen nicht. Und das ist ja wohl jetzt eine, es ist jedenfalls von Berichterstatter Danwitz als ersichtlich als eine Grundsatzentscheidung verfasst.
Allerdings, Nico, hat der EuGH selbst ja auch offensichtlich ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen, nämlich sowohl im Urteil als auch in der Pressemitteilung ist fett nochmal hervorgehoben, dass die maßgebliche Sicht für die Beurteilung der Identifizierbarkeit der betroffenen Person wesentlich nach den Umständen der Datenverarbeitung im Einzelfall sich richten würde. Also eine Formulierung, die wir kennen als ordentliche Juristen aus dem Bereicherungsrecht in Dreiecksverhältnissen, wo der BGH ja auch schon immer gesagt hat, es verbietet sich jede pauschale Sichtweise, wir müssen auf den Einzelfall schauen. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber EuGH. Jetzt schauen wir also auf Einzelfälle. Da wäre es mir doch eigentlich lieber gewesen, ihr gebt uns ein paar Maßstäbe an die Hand und dann arbeiten wir mit denen so gut wir können. Wenn wir jetzt aus allen Themen Einzelfallentscheidungen machen, dann ist das wirklich ein Minimum an Rechtssicherheit, die hier angerichtet wurde.
Also dann noch kurz eine Schlussbemerkung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Namen von Danwitz etwas anfangen können. Ich bin sicher, dass Herr von Danwitz das also für absolut schlüssig und ein Ergebnis der zwingenden Logik hält, was er dort verfasst hat. Da habe ich keinen Zweifel. Du bestimmt auch nicht, Stefan.
Überhaupt nicht. Wobei ich sagen würde, das sagt mehr über seine Persönlichkeit aus als über die Entscheidung.
Du musst immer noch einen drauflegen.
Ja.
Prima, Stefan. In diesem Sinne machen wir mal Schluss für heute und dann bis zum nächsten Mal.
Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.